Die Flag Football Weltmeisterschaft in Düsseldorf ist vorbei. Wir sprechen über die Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft und ordnen alle Ergebnisse für euch ein. Viel Spaß!
Was für eine Weltmeisterschaft, was für ein Event. 4 Tage bester Flag Football in Düsseldorf, bei bestem Wetter, teilweise fast zu warm. Aber diese Weltmeisterschaft hat wirklich eigentlich alles eingehalten, was wir uns erhofft haben. Es waren so spannende Spiele dabei, wirklich so natürlich auch die wichtigste WM bisher mit 3 Plätzen bzw. 2 Plätzen für Olympia zu vergeben. Für die Damen und für die Herren. Also es war so ein geiles Event und wir wollen natürlich uns anschauen, was passiert ist, welche Storylines gab es, welche Überraschungen, wer hat uns am meisten überzeugt und genau da wollen wir einsteigen und für euch die WM recappen. Olli und ich waren am Stream und haben fleißig geschaut. Lasse, du warst in den Zuschauerrängen. Ein aufmerksamer Zuschauer hatte ich auch öfters im Stream gesehen mit Spatzentrikot. Wie war's?
Ja, also muss man ganz klar sagen, vor Ort war das Event wahrscheinlich noch cooler, als es im Stream aussah. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Wir reden oft von der Football-Family, die auf Events zusammenkommt, wie irgendwelchen Finals, wie Big Bowl und solche Sachen. Das war jetzt einfach nochmal ein bisschen cooler, weil es war die komplette Football-Family da. Und zwar von Viertligateams bis Erstligateams war, glaube ich, alles da. Ich habe gefühlt, also man hätte eigentlich über den Platz gehen sollen und ein Team-Bingo spielen müssen. Es war wirklich von so vielen Teams waren Leute da. Das hat richtig Spaß gemacht. Und dann darüber hinaus kommt ja noch dazu, dass nicht nur Deutschland da war, sondern halt die ganze Welt. Und wirklich die ganze Welt, bis auf Afrika, die ja leider gefehlt haben. Deswegen war das vor Ort ein unfassbares Erlebnis, mit allen mal ein bisschen Quatsch zu haben. Und dann eben noch dieses Ding von nicht nur die Zuschauenden, sondern auch die Spieler hautnah, die laufen da ja auch über das Gelände. Flag-Football-Spieler sind noch keine Superstars, die mit 10 Bodyguards rumlaufen, sondern die laufen dann auch zwischen den Spielen casual über das Turnier und da noch mit dem einen oder anderen mal abzuschlagen, gut gespielt zu sagen und so. Das war schon ein ganz großer Fanboy von mir, muss ich auf jeden Fall sagen.
Ja, tatsächlich hast du ja jetzt schon ein bisschen was zur Stimmung gesagt. Ich habe jetzt im Vorgriff auf den Podcast ein paar Fragen vorbereitet. Ich wollte das ein bisschen mit euch durchgehen zur WM, weil es ist so unfassbar viel passiert, dass man sagt, ich glaube, wenn wir da über alles sprechen, dann sitzen wir morgen noch hier. Und ich meine, du warst vor Ort, wir haben ein bisschen was sicherlich über den Stream mitbekommen. Aber da wäre tatsächlich jetzt, du hast schon ein bisschen was gesagt, die Stimmung auf den Rängen. Also zumindest für mich war es so, dass zumindest die ersten Tage da noch Nachholbedarf war von der Fülle des Ranges, aber Richtung Wochenende ist ja dann schon gerade bei den deutschen Spielen sehr voll war. Wie hast du das vor Ort empfunden? Also ich meine, du musstest dann, denke ich, insbesondere sagen, wir haben das nur vor Ort gesehen, man hat einige Fans gehört, aber wie war so die Stimmung? Kam es wirklich auf, so ein Weltmeisterschaftsfeeling?
Also Weltmeisterschaftsfeeling auf jeden Fall, auch weil es einfach in der Hinsicht oft genauso kommuniziert wurde, gerade auch mit diesem Olympia-Bewerbungsevent, was auch immer mit reingespielt hat, das kam schon sehr auf. Man muss natürlich sagen, zum einen, je später der Tag wurde, auch am Donnerstag und Freitag hat man das schon gemerkt, gerade am Donnerstag, wenn dann Leute nach der Arbeit noch vorbeigekommen sind, war sehr schön. Ich würd's so unterschreiben, dass quasi am Donnerstag und Freitag noch ein bisschen weniger war, viele dann natürlich nur das Wochenende Zeit hatten. Ich für meinen Teil würde sagen, dadurch, dass ich immer sehr, im deutschen Fanblock drin stande, hat es sich nicht nach so wie ich angefühlt, aber es geht noch ein kleines Tickchen mehr, glaube ich. Aber es gibt auch einfach noch keine Fankultur im Flag Football. Die muss ich erst noch bilden, ja. So ein wenig. Man wusste auch nicht, was man singen soll. Man war dann auch während den Defense-Drives immer sehr, sehr laut. Während den Offense-Drives war man irgendwie dann sehr leise und hat nur quasi die einzelnen Szenen gefeiert. Ich weiß nicht mehr, ob das so richtig ist. Ich weiß auch nicht, wie man mit Flag Football anfeuert. Ich glaube, das wusste keiner so richtig.
Ich glaube, dass tatsächlich, wie du sagst, das etwas ist, was ich jetzt auch erst noch entwickeln muss, weil es doch sehr, ja bisher so war, dass die Fans dann auch die Spieler selber waren. Jetzt war man tatsächlich auch als Fan da. Ich würde es jetzt ein bisschen kritischer machen und euch mal die Frage stellen. Düsseldorf war ja jetzt hier der Austragungsort, der D-Sports war der Austragende. Wie würdet ihr denn das Ganze bewerten? Haben sie sich gut geschlagen? Ich will jetzt nicht sagen, wir geben denen eine Schulnote. Das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Das kann man, glaube ich, so nicht machen. Aber jetzt mal ein bisschen kritisch gefragt, wie kam es so rüber? War das alles so? Also ich fand, es sah auf jeden Fall im Stream cool aus. Die Bühne sah nicht so provisorisch aus, wie sie hätte sein können. Also zumindest in dem Bild macht es einen guten Eindruck. Aber ich weiß nicht, wie du, Josh, das empfunden hast oder dann eben vor Ort rüberkam.
Ja, also im Stream, man hat schon gesehen, das war jetzt kein Stadion. Man hat gesehen, das war aufgebaut, aber es war auf jeden Fall nah beim Feld, hatte ich das Gefühl. Und das hat das Ganze auch einfach ein bisschen eine gute Atmosphäre gegeben. Ich weiß nicht, ich glaube, die letzten Jahre war es so, dass das Finale immer in einem echten Stadion war. Das war dann halt, waren die Ränge halt sehr leer. Und ich finde, lieber hat man kleinere Ränge, die dann aber voll sind bei den wichtigen Spielen, weil da einfach die Stimmung besser ist, weil da einfach nochmal mehr brummt. Und als ein Stadion, was cool aussieht, aber vielleicht zu einem Fünftel gefüllt ist maximal. Deswegen, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen im Stream.
Ja, also bitte.
Ja, also vor Ort kann ich das, glaube ich, fast unterschreiben. Ich glaube, wir können ja auch offen ehrlich sagen, dass wir uns nicht ganz vorstellen konnten, wie Garat das auf die Beine stellt, auch mit den drei Plätzen nur. Der eine Kunstrasen war dann jetzt nicht so schlimm, aber auch die beiden Rasenplätze, wie gut wird die Platzqualität an den letzten Tagen noch sein? Man hat auch ausklingen lassen, dass wenn es hier geregnet hätte, man den Rasenplatz 1 auf jeden Fall geschont hätte und dann irgendwie Spiele ausgefallen worden wären. Das
Das wäre
wäre
aber krass
anscheinend,
gewesen. Wie wäre das gegangen?
das
Ein
weiß ich auch nicht, das
Plattierungsspiel oder?
war, genau, dann wären irgendwelche unteren Bracket-Spiele quasi dann. Es gab, man
Okay.
hat auch kurz mal so ein bisschen genieselt, würde ich sagen. Aber ja, am Ende hat es dann echt alles gut funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, vom Event her war für Zuschauende, für alles auf jeden Fall gesorgt. Kleines bisschen besser geht's immer, würde ich sagen. Dennoch würde ich sagen, die haben da aus der Location das Allerbeste rausgeholt. Dafür haben sie richtig, richtig viel super gut gemacht.
Ja, also das denke ich, da ist auch die Flag Football Community natürlich dankbar, dass da ja viel Herzblut, viel Leidenschaft drinsteckt. Die würden wahrscheinlich aus vielem auch viel machen, dass dann so die Stimmung halt aufkommt. Ich würde jetzt noch einen Satz oder eine Frage euch stellen. Ich glaube, du, Lasse, hast es dann jetzt im Nachgang ein bisschen mitbekommen. Josh und ich dann eher ein bisschen live. Wie fandet ihr die Coverage? Also die ganze Präsenz in den Medien, den Stream? Also ich kann von vornherein sagen, was mich ein bisschen gestört hat, war dieses Thema Live-Ergebnisse. Also wenn man jetzt nicht live den Stream geguckt hat, war es nicht immer ganz einfach, sofort zu erfahren, wie ist es jetzt ausgegangen, wie steht es jetzt. Irgendwann ging dann ein Link rum, der aber zumindest bei mir auf dem PC zumindest nie funktioniert hat, auf dem Handy manchmal funktioniert. Da gibt es sicherlich noch Möglichkeiten, das ein bisschen besser zu machen, dass man so, ne, wenn man jetzt nicht den Zeit hat, 12 Stunden den Stream zu gucken, nachzufolgen, ansonsten aber natürlich viele coole Bilder in den sozialen Medien und natürlich ein sehr, sehr gut präsentierter Stream, wenn auch aus meiner Sicht definitiv ein Kommentar gefehlt hat.
Ja, würde ich dir zustimmen. Ich fand die Stream-Coverage und die Kamera-Angles, die sie hatten, waren gut. Bei den Streaming-Days von Spontent würde ich sagen, fast sogar noch ein bisschen besser. Also, aber meckern auf hohem Niveau hier. Also, es war wirklich schön anzuschauen. Man konnte dem Spiel richtig gut folgen. Die Reviews und Zeitlupen wurden sehr gut eingesetzt. Also, das war wirklich das Beste von der WM bisher. Wir hatten die letzten WMs immer auf den Nebenfeldern einfach nur eine stationäre Kamera. Also, das war wirklich ein krasses Upgrade. Man hat gemerkt, diese Verkleinerung, dass nur auf drei Feldern gespielt wird, macht es natürlich leichter, dann jedes Feld auch komplett zu covern in der richtigen Qualität. Nichtsdestotrotz, du hast gesagt, nur bei den deutschen Spielen und dann bei den Platzierungsspielen gab es Kommentar, hauptsächlich von Pia Schwarz und Nils Hachmann, die das sehr gut gemacht haben. Aber du hast
Würde
gesagt,
ich auch
Olli,
sagen.
auf den anderen Feldern hat ein Kommentar gefehlt. Ich habe sehr viel zwischen verschiedenen Streams hin und her geschalten, Spiele gleichzeitig geschaut und man kann im Spiel trotzdem gut folgen, aber es fehlt einfach was, wenn man niemanden hat, der einen ein bisschen durchführt.
Ja, und ich muss sagen, es gab es ja. Also ich kann mich daran erinnern, die Europameisterschaft sowie die Weltmeisterschaft in Israel hatte zwei sehr unterhaltsame Kommentatoren, die den gesamten Tag das übernommen haben, teilweise dann nur auf einem Feld oder mal bei den Top-Spielen uns auch mal ein Feld oder ein Spiel dann nicht kommentiert wurde. Aber du hattest zu 80, 85% einfach jemand, der dir ein bisschen was dazu erzählt hat, ein bisschen Hintergrund, die Leidenschaft eben, weil du Leute hattest, die aus dem Sport kommen, was Nils und Pia auch wirklich gut gemacht haben. Ja, es wird einfach nahbarer. Und das finde ich, ist etwas, was man leicht hätte machen können.
Ja, ich stimme euch dazu, was die Streams angeht. Die Coverage dann, was die Finals und dann so dann anging, war natürlich krass. Das war, glaube ich, auf 100, also überall konnte man das ja quasi. Die NFL hat es ja auch von YouTube-Account live gestreamt bei Dings. ESPN hat es gestreamt, RTL, The Zone, logischerweise auch die Sports und DFAF Media. Also das war echt. Da bin ich auch ein bisschen froh, dass da kein so krasses Gatekeeping mit dem Stream gemacht wurde, sondern jeder da so ein bisschen was zeigen wollte, durfte was zeigen, was ich richtig gut fand. Auch was so die Dings. Ich hätte mir noch irgendwie eine Sache gewünscht und ich weiß nicht, ob es das vielleicht sogar irgendwo gab, vielleicht auch bei den USA, irgendwie eine so eine Wrap-up-Show mit irgendeinem Host. Stell da jemanden 20 Minuten, 30 Minuten am Ende vom Tag hin, der den Tag irgendwie nochmal zusammenfasst um 8 Uhr oder so und das dann macht es als live und lad es danach als Replay hoch. Irgendwie so eine kleine Show damit so ein bisschen auch oder mit Interviews, irgendwie sowas, wo man Interviews und so reinschneidet, weil davon hat man halt einfach dann nicht so viel mitbekommen. Auch im Stream gab es, so wie ich das, also dann bei den Halbfinals, Finals dann Interviews, aber man will ja auch irgendwie dann nochmal die Spielerinnen und so zum Wort kommen lassen. Auf Instagram hat man das ein bisschen gesehen, ja, aber ansonsten hat mir der kleine Punkt vielleicht noch ein bisschen gefehlt, aber meckern auf hohem Niveau.
Man braucht ja auch noch Bereiche, um sich zu verbessern.
Ja, auf
Genau.
jeden Fall.
Würde ich auch so sehen. Was ich sehr cool fand, ist eine Kleinigkeit, aber die eben manchmal so Probleme löst, dass auf die Sports dann mit den deutschen Kommentaren sie so eine kleine Red Zone gemacht haben, selber zwischen den Spielen hin und her geschaltet haben. Fand ich irgendwie auch ganz, ganz nette Idee, dass das natürlich nicht so perfekt geschnitten sein kann, dass man immer beim richtigen Play ist, weil die natürlich wie Kommentar und das machen müssen. Fand ich aber überhaupt nicht schlimm, weil es einfach dann leichter ist, allem zu folgen und dann so ein bisschen das geschildert zu bekommen. Also da nochmal Kompliment an die zwei, die da wirklich auch lange durchgehalten haben. Also das
Ja.
zieht sich, glaube ich, über 4 Tage.
Absolut. Die haben es richtig gut gemacht. Also
Genau,
Pia und
also
Nils, richtig gut.
voll. Mona ist dann ja noch kurz eingesprungen. Die hatte zwar fast keine Stimme während dem Kommentieren, aber
Ja.
es war auf jeden Fall echt.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, genug der Vorrede rund um natürlich alles drumherum. Der Hauptkern, das Herz des Ganzen ist natürlich der Sport selber. Wir hatten eben schon drüber gesprochen, ja leider nur 15 Teams, Nigeria ja nicht dabei. Aber wir können, glaube ich, vorweg schon mal sagen, diese 15 Teams haben extrem viel Show geliefert, sehr viele spannende Spiele. Vorweg schon mal gesagt, ich glaube, so ein Niveau auf Augenhöhe hatten wir noch nie bei einer WM, was sich auch so ein bisschen durchgezogen hat. Wie würdet ihr grundsätzlich das Niveau einschätzen, auch so im Vergleich zu den letzten Jahren? Also ich fand das wirklich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es war besser, aber es war auf jeden Fall viel ausgeglichener, was dem Sport und dem Ganzen natürlich extrem gut tut.
Absolut, absolut. Ich glaube, es könnte sein, dass das Gesamtniveau vielleicht ein bisschen schlechter sogar wirkte, weil die Top-Teams nicht mehr die anderen Teams so krass abgeschossen haben und deswegen es nicht so krass geleuchtet hat, würde ich sagen, und hervorgestochen ist. Aber diese Spiele, die wir hatten so viele Spiele auf Augenhöhe, wir hatten Spiele, die in der letzten Sekunde entschieden wurden. Und das zeigt diese Ausgeglichenheit, die du angesprochen hast. Und es zeigt vor allem auch, dass dieser Fight notwendig ist. Und das war auf jeden Fall stärker als bei den letzten WMs, würde ich sagen. Dieser Teamwille, den man gesehen hat, auch die also die Technik ist besser geworden, würde ich sagen, all over the board. Und dadurch natürlich auch dann die Spannung.
Ich glaube auch alle Teams, ja, passen sich weiter an, ist es vielleicht nicht. Auch in ganz oben kommt es dann schon noch. Es kommt dann irgendwann nur auf Nuancen an. Ich finde, man kann schon noch erkennen, dass dann manche Teams gewisse Nuancen noch besser machen. Sei es in der Physis, sei es in der Play-Auswahl, sei es dann auch im Spielverständnis, auch von den Coaches her zum Beispiel. Dennoch haben alle Teams eine gewisse Schwelle, die Jahr für Jahr weiter nach oben rückt, so ein gewisses Minimum, gerade bei 16 Teams nur bei einer WM, die das alles sehr, sehr anschaulich macht und deswegen hier kein Team komplett Vollgas abgeschossen wurde, weil auch einfach diese ganz unten, diese Bottomline einfach zum einen, weil es nur 16 Teams ein bisschen weggekartet wurde, zum anderen auch können sich jetzt auch die Teams bei allen anderen Leuten was anschauen. Überall ist mittlerweile Know-how da, wenn die wenn die Teams nicht so viel Know-how haben, dann holen sie sich aus anderen Ländern und so kommt es dann eben über den ganzen Globus, was schön zu sehen ist. Auch wenn man sagen muss, dass schon noch ein geografisches Gefälle schon noch da ist, aber da können wir vielleicht nochmal drüber reden. Es war nämlich schon zum Beispiel recht spannend, wie zum Beispiel der Vergleich Europa gegen Nordamerika zum Beispiel aussah.
Das können wir uns auf jeden Fall anschauen. Ich würde jetzt ein bisschen allgemeiner uns mal die Vorrunde als Spannungsbogen anschauen. Ich meine, es wurde Donnerstag, Freitag die Vorrunde gespielt. Wie hat euch das gefallen, also wie das aufgeteilt wurde? Hat das so funktioniert, dass du so eine Spannung aufgebaut hast? Also die Deutschen hatten ja jetzt 2 Spiele am Freitag. Da muss ich sagen, war zumindest bei den Herren am Freitagabend fast die Spannung schon ein bisschen raus. Da war der Freitag dann wirklich fast irrelevant. Es ist schwer zu sagen. Also du hattest wenig Teams, die jetzt wirklich abgefallen sind, aber bei Brasilien hast du es schon sehr einschätzen können. Bei anderen war aber dann tatsächlich das Spiel dann doch entscheidender. Wie hat euch diese Aufteilung so gefallen?
Also ich würde sagen, wollen
wir ein bisschen auf den Verlauf uns auch anschauen von der Vorrunde?
Wir hatten durch diese Aufteilung tatsächlich die spannendsten Spiele nicht unbedingt im letzten Slot, am Freitagvormittag. Dadurch, dass im letzten Slot immer der Erst- und Zweitgesetzte platzierte oder Gesetzte in jeder Gruppe gegeneinander gespielt hat, und wir hatten ein paar Spiele um Platz 1 in der Gruppe, aber tatsächlich die relevanten Spiele um das Viertelfinale, die waren meistens dann am Donnerstagnachmittag. Deswegen, das kann man aber nicht wirklich gut predikten. Man könnte sagen, okay, dann setzt doch das Spiel 2 gegen 3 dort an. Das könnte wahrscheinlich das Spannendste sein, aber nichtsdestotrotz, wir hatten trotzdem Spannungsbögen drin. Ich fand es vor allem gut, dass es eben ein bisschen entzerrt war auf 4 Tage. Jedes Team maximal 2 Spieler an einem Tag. Dadurch, glaube ich, waren die Teams noch frischer und die Qualität dadurch auch ein bisschen höher.
Ja, und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen so, und da kann die Organisation natürlich auch nicht dafür, es gab einfach keine Three-Way Ties zum Beispiel in der Gruppe. Also was man immer so denkt, ich habe jetzt gerade mal hier alle Gruppen vor mir aufgemacht. Bei den Damen war es in jeder Gruppe so, dass ein Team mit einem Sieg, ein Team mit keinem Sieg, 1-1, 1-2 und 1-3 Team gab. In jeder Gruppe bei den Damen. Bei den Herren gab es in einer Gruppe, und das war die Gruppe, wo man es, glaube ich, am wenigsten erwartet hätte, war das die USA-Gruppe, wo dann American Samoa die USA geschlagen hat und so hier 2 Teams 2-1 und 2 Teams 1-2 standen. Ansonsten auch hier die anderen 3 Gruppen jeweils quasi recht klar von oben nach unten sortiert, was ein bisschen die Spannung teilweise rausgenommen hat aus den Gruppen.
Das wäre jetzt aber meine Frage an euch gewesen. Wir haben es ja gesehen, die Gruppen wurden klar nach Weltrangliste gesetzt. Hat das funktioniert? Also ich würde sagen, wir können das ein bisschen zum Anlass nehmen, um genauer dann auch nochmal drauf zu schauen, wie die Gruppen dann auch gelaufen sind, wie die gefallen sind. Aber du hast eins angesprochen, lass uns damit anfangen. Also ich hätte gesagt, dass es natürlich bis zum gewissen Grad schon funktioniert hat, aber du immer noch das Problem hast, dass, wie wir es im Vorfeld auch besprochen hatten, es Teams gibt, die nicht gerankt sind, weil sie neu sind. Ja. Das war, wie du sagst, der klassische Beispiel. Du hattest Gruppe A, wir hatten es in der Preview ja auch gesagt, wir hatten amerikanisch Samoa, glaube ich, als klaren Underdog. Die haben natürlich hardcore overperformed. Also das war etwas, wo du sagst, da war natürlich die Setzliste, hat nicht so funktioniert.
Na, als man sie dann gesehen hat, als sie dann halt nur mit irgendwelchen ehemaligen College-Spielern angekommen sind, dann haben sie für das, was sie dann letztendlich sind, haben sie nicht overperformed. Wir wussten es halt nur nicht, dass sie so krass sind. Also, also das ist das einzige Manko, was ich an diesem Placement-System sage. Ich sage, grundsätzlich kannst du auch einfach die ersten 4 Teams der Weltrangliste in einen Topf schmeißen und die zweiten 4 und so, dann kannst du losen. Geht dem Problem aber auch nicht aus dem Weg, weil irgendwie musst du ranken, weil du willst nicht am Ende auf einmal Mexiko, die USA und Kanada in einer Gruppe haben. Das kannst du nicht machen bei einer Weltmeisterschaft. Deswegen, ich fand es kein schlechtes System, ich fand es sogar ein gutes System, ein sehr gutes System. Ja. Und es gab ja trotzdem die nötigen Upsets in den Gruppen. Also es waren ja auch super viele Gruppenspiele, super knapp, das wollte ich ja gar nicht sagen. Es war dann eben nur so, dass man meistens vor den Spielen dann schon recht klar wusste, dadurch, dass es kaum Three-Way Ties und sowas gab. Es gab unfassbar spannende Spiele in den Gruppen, mit einem Punkt verloren hat. Es gab Upsets in den Gruppen, also da ist schon viel passiert, fand ich.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass das Setsystem das Richtige ist. Und dadurch, dass jetzt einfach die Teams dabei sind, amerikanisch Samoa zum Beispiel, wird die Setsliste auch immer noch genauer. Und dadurch werden die Gruppen dann auch noch ausgeglichener. Und ich glaube, das ist schon auch, was wir haben wollen. Nichtsdestotrotz haben wir darüber geredet, auch die Spiele sind so ausgeglichen, die Qualitäten der Teams, dass es eben nicht so ist, dass klar ist, welche zwei Teams in einer Gruppe weiterkommen, weil zwischen Platz 6 und Platz 12 in der Welt einfach die Tagesform immer entscheidet. Und das hat die WM auch so spannend gemacht.
Aber das finde ich ist generell etwas, was wir jetzt vielleicht ein bisschen genauer schauen können. Also wir hatten die Vorrunden bei den Damen und den Herren. Am Ende hat sich es relativ klar dargestellt, das hast du schon gesagt, Lasse, aber ich fand, die Spiele haben sich eben nicht so dargestellt, wie es sich am Ende in der Tabelle wiedergespiegelt hat, weil ich wirklich Spaß hatte, das zu schauen. Es waren ganz, ganz viele Spiele, die hart umkämpft waren, die wirklich spannend waren, wo es Teams gab, die nah am Upset waren. Was ist euch da so am ehesten in Erinnerung geblieben aus der Vorrunde? Ich meine, natürlich, das kann ich gleich mal vorwegschieben, der prägendste Moment war sicherlich die Niederlage der Amerikaner gegen amerikanisch Samoa. Nach fast 14 Jahren, glaube ich,
Ja,
auf
14 Jahre.
Weltmeisterschaften nicht verloren. Das war natürlich krasses Upset. Was, glaube ich, niemand so hat kommen sehen. Das ist natürlich eines der Highlights der Vorrunde gewesen. Aber es gab ja sicherlich noch mehr. Was ist euch da noch in Erinnerung geblieben?
Ich fand auch direkt Gruppe B, wenn man sich es anschaut, dass Kanada hier gegen Japan verliert und durch den zweiten Platz in der Gruppe musste, war so auch, glaube ich, nicht abzusehen. Es war dann halt natürlich ganz spannend, dass die USA auch Zweiter wurde und da diese beiden Gruppen über Kreuz gegeneinander gespielt haben, wenn ich mich recht entsinne. Genau. War es dann am Ende so, dass wir quasi, dass trotzdem die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, die wir auch vor dem Turnier hätten gesagt, dass sie gegeneinander gespielt hätten. Dennoch, ja, fand ich das zum Beispiel recht spannend. Und das war auch ein super spannendes Spiel oder auch ein super schönes Spiel anzuschauen, Kanada gegen Japan, weil Japan einfach immer noch ein nicht anderen Flag Football spielt. Sie spielen auch Razzle Dazzle, modernen Flag Football, aber die kommen nicht so krass über das Big Play, die kommen nicht über ihre Körpergröße, sondern mehr über ihre Flinkheit. Spannend.
Genau, ich würde sagen, bevor wir uns gleich wirklich mal konkreter um Teams kümmern, würde ich sagen, schauen wir uns als allererstes mal die zwei Mannschaften an, die uns, glaube ich, alle am meisten beschäftigt haben und blick mal auf die deutschen Teams, wie sie abgeschnitten haben. Mal ganz von den Emotionen weg, die sicherlich du vor Ort auf jeden Fall hattest, Lasse, wir natürlich auch mitgefiebert haben vor dem Stream. Wie schätzt ihr ganz allgemein, jetzt mal als Einstieg in diesen Themenblock deutsche Nationalmannschaften, das Abschneiden? Sowohl Herren und Damen. Wie zufrieden seid ihr, wenn ihr jetzt mal zurückschaut auf die 4 Tage WM?
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich genau das Niveau, was ich mir erhofft habe. Natürlich, mehr geht immer. Und auch, es wäre auch mehr drin gewesen, wenn wir auch nochmal drauf schauen, wie die Spiele dann gelaufen sind. Aber ein fünfter Platz bei den Damen ist wirklich stark. Zweitbestes europäisches Team. Bei den Männern ist es am Ende der achte Platz geworden. Und damit, vor allem dadurch, dass sie die zwei Spiele in den Platzierungsrunden jeweils mit einem Punkt Unterschied verloren haben, Führung aus der Hand gegeben haben. Das heißt, da wäre auch einfach der wahrscheinlich sechste Platz drin gewesen. Ob man im Spielplatz 5 gewonnen hätte, weiß ich nicht, aber generell wäre ein bisschen mehr drin gewesen von der Platzierung. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist das genau das Niveau, was wir uns hätten erhoffen können. Die Defense hat absolut geballt, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Bei den Herren auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor. Bei den Damen hat auch einfach das Offense-System mit mehreren Quarterbacks deutlich besser funktioniert als letztes Jahr, wo ich noch ein bisschen skeptisch war, auch vor 2 Jahren ja einfach nicht so effizient und auch variabel, wie es dieses Jahr war. Also das hat mich echt gefreut. Deswegen muss ich sagen, insgesamt war ich sehr zufrieden mit den Deutschen, auch wenn mehr drin gewesen wäre, aber das sehe ich weniger als Manko und mehr als Hoffnung für die Zukunft.
Ja, ich kann dir da in sehr großen Teilen zustimmen. Deutschland bei den Herren, ja, verlierst du in der Gruppe gegen Mexiko, das kannst du verlieren, auch den gibst du hier einen super Fight. Und danach dann auch ein bisschen dann vielleicht von Benny Kleber dann auch mit ein bisschen geschuldet, gerade zumindest dann das letzte Spiel. Ich finde es schade, dass sie sich nicht hier noch ein bisschen mehr belohnt haben, weil mehr verdient gewesen wäre als jetzt dieser achter Platz. Ich weiß, dass die da noch häufig gefightet haben, weil das für gewisse Förderung und ein gewisses Standing und so wichtig ist, wie man hier abschneidet. Deswegen haben die noch da Vollgas gegeben. Das war auf jeden Fall schön zu sehen und die Spiele waren auch noch sehr schön anzuschauen. Dass man am Ende dann beide mit 3 und einem Punkt verliert, ist ganz bitter. Für die Zukunft, ich finde, man hat Potenzial gesehen, ja, aber man hat auch gesehen, was das deutsche Spiel für die Zukunft zerstören könnte. Und es war eine Verletzung von Benjamin Klever. Es war nicht das gleiche, es war nicht die gleiche Offense mit Philipp Klein. Ob das gut oder schlecht ist, das können wir nochmal, es war auf jeden Fall nicht so durchschlagskräftig. Aber Benjamin Klever, weitere Verletzung. Die Offense war sehr um ihn aufgebaut. Es ist halt die Frage, wie kriegt man hier in mittel- bis langfristiger Zukunft, muss man da jemand anderen herbekommen? Wer wird diese Person sein? Da ist schon für mich schon ein kleines Fragezeichen, kann ich ganz klar so sagen.
Ja. Du hast im Prinzip schon ein bisschen vorgegriffen auf Punkte, die wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen besprechen könnten. Ich würde, bevor ich die Frage an euch nämlich stelle, die so ein bisschen das Thema Gameplan, Coaching, ich meine, wir haben gerade bei den Herren einen neuen Coach, der jetzt da seine ersten Spuren hinterlässt und auch so die ersten Outcomes zeigt. Ich würde nur einen Satz eben auch sagen, ich war auch extrem positiv überrascht, gerade am ersten Tag bei den Herren. Den Kampf, den sie gegen Mexiko geliefert haben, das Spiel gegen die Schweiz, da fand ich, war ich wirklich sehr zufrieden. Ich hatte große Sorge, dass es wieder ein bisschen anknüpft an das, was die letzten WMs, EMs war, dass sie ihr Potenzial nicht abrufen können. Aber ich finde, da haben sie gezeigt, was sie leisten können. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie das verloren haben, die Tage da drauf, ein bisschen ihren Rhythmus verloren haben. Ich fand das Spiel gegen Brasilien, auch wenn das der wahrscheinlich schwächste Gegner war, auch noch sehr, sehr souverän, gut aufgespielt mit kleinen Schwächen in der Mitte, aber das fand ich trotzdem auch von Philipp und der Offense sehr, sehr gut runtergespielt. Die Defense hat ein grandioses Spiel gemacht. Dann aber sind sie ein bisschen zurückgefallen, aber da kommen wir jetzt, wie gesagt, gleich zu. Bei den Damen, muss ich sagen, bin ich absolut begeistert, was die geliefert haben. Der Platz 5 ist hervorragend, zeigt auch das Potenzial Richtung Olympia, dass sie wirklich dran sind, die zu holen. Dass sie hier knapp verlieren gegen die Amis, das ist super bitter. Ich denke, über das Spiel werden wir gleich noch kurz sprechen. Aber es zeigt, die sind absolut da, holen wirklich ein Top-Ergebnis und mit kleinen Anpassungen geht da wirklich einiges auch nächstes Jahr. Also das so als Grundfazit. Jetzt aber die Frage.
Einen Satz sage ich noch auch zu unseren Damen, weil mich die fast nicht mehr interessiert haben, würde ich jetzt nicht sagen, aber auch als Damencoach generell die Damen. Und das war wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Und auch hier ein kleiner, ach so, aber in Zukunft wolltest du gleich noch stellen. Die haben wirklich richtig, richtig gut geballt. Die waren als Einheit gerade, zum Beispiel hast du mit 4 Defensive Backs das ganze Turnier durchgespielt zum Beispiel. Du hast sie eingespielt, halt gesehen, was ich super schön war. In der Offense haben sie nicht zu viel gezwungen. Josh hat vorhin angesprochen, dass das WQD-System besser funktioniert hat, weil sie es meiner Meinung nach ein bisschen punktuierter und dann auch ein bisschen besser eingesetzt haben. Es war nämlich nicht so, dass in 85-90% der Fälle jemand zurückgedroppt ist, sondern nur so in 50-60%. Es gab auch diese Plays, wo alle 4 Receiver downfield gelaufen sind, auch mit Nora dann eben oder auch mit Kyra und mit Christine. Und deswegen fand ich das, ja, eine angenehme Verbesserung in der Offense.
Genau, jetzt aber wie gesagt die Frage, die ein bisschen an das anknüpft, wo wir vorhin waren. Das Thema Coaching, das Thema taktische Ausrichtung der Teams, waren da die Entscheidungen richtig? Hat das Auswirkungen auch auf den Verlauf des Turniers gehabt? Und was würdet ihr sagen, waren so die entscheidenden Momente, die über das Turnier der Deutschen entschieden haben, bei den Männern wie Frauen, positiv wie negativ? Ich meine, Da gibt es sicherlich einiges. Was würde euch da am ehesten einfallen?
Ja, also bei den Frauen, ich glaube gegen Mexiko, Lasse, wir in unserer Preview hast du gesagt, du hoffst auf den Upset gegen Mexiko im ersten Spiel. Da waren sie noch nicht ganz da. Ich glaube, im vierten Spiel ungefähr hätten sie eindeutig auch gegen Mexiko eine sehr, sehr gute Chance gehabt. Und das hat sich dann nämlich gezeigt im vierten Spiel, im Viertelfinale gegen die USA. Es ist nämlich das gekommen, was Olli, du und ich beide predicted haben. Die deutschen Frauen werden Zweiter in der Gruppe, spielen dann im Viertelfinale gegen die USA. Und das war eins der Top-3-Spiele der WM, muss man einfach so sagen. Das war von der Spannung, von der Qualität einfach überragend. Die Deutschen führen hier sogar mit 2 Minuten, 1,5 Minuten auf der Uhr und die amerikanischen Damen kommen zurück und machen mit einem extra Punkt die Ein-Punkt-Führung, klar. Das heißt, es gab mehrere Situationen im Spiel, wo sie für eine Two-Point gegangen sind, die nicht verwandelt haben. Eine Two-Point mehr und die Amis hätten maximal ausgleichen können. Wir hatten auch gestern, Olli, darüber geredet. Da gab es so eine Situation, wo Kyra Fischer an der 1-Yard-Line einen Illegal Contact begeht und der passiert ihr sonst einfach nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die leider in dem Spiel dann für Deutschland das Spiel entschieden haben. Am Ende natürlich auch super Klatsch gemacht von den Amis, hier den perfekten Two-Minute-Drill am Ende, um eben zu scoren und das Spiel zu gewinnen. Nichtsdestotrotz wäre tatsächlich, und das ist ja absurd, dass wir das sagen, es wäre mehr drin gewesen für die deutschen Frauen gegen die USA.
Ja,
Genau.
absolut.
Das
Also
kann man
das hätte ich genau.
definitiv so sagen. Ich auch noch kurz an das eine. Wir müssen an eine Situation müssen wir schon, glaube ich, ganz kurz drüber sprechen, weil es vielleicht nicht mal die Extrapunkte waren, sondern vielleicht genau dieser Touchdown, der du hast einen illegal Contact, damit du stehst an der 1-Yard-Linie mit dem ersten Versuch. Und dann kriegen wir diesen Ball da ums Verrecken nicht rein. Wir haben es mit dem Pitch auf Carla versucht, dann mit dem anderen, mit einem weiteren Play. Ja, Kyra macht diesen unnötigen illegal Contact, den sie sonst auch nicht macht. Und solche Sachen. Also, das war schon wirklich sehr bezeichnend, weil eigentlich lief alles genau so, wie man sich erhofft. Du schaffst dir frühen Momentum durch den Pick von Zoe, den sie übrigens grandios spielt. Zum einen war das Play einfach gut gescoutet. Ich glaube einfach, dass sie sich angeschaut haben, was hat denn USA bei Waist Downs gespielt vor der Mittellinie. Und dann haben sie gesehen, okay, sie sehen meistens nicht ganz tiefen Shot, sondern wollen gutes First Down. Und Zoe levelt dann ihre Verteidigerin, sie hatten kurzen auf ihrer Seite, levelt ihre Verteidigerin dann perfekt und pickt den Ball, der nicht auf die Verteidigerin geschmissen wird, auf die Gegenspielerin geschmissen wird, die sie eigentlich covern sollte. Was ganz toll gemacht ist, lässt mit Absicht quasi ein bisschen Platz auf ihre Receiverin vorne, um eigentlich ein schlechtes First Down herzugeben und so. Tolles Play. Aber du schaffst dir generell ja, einfach so ein Momentum und das behältst du dann auch die ganze Zeit bei. Und dann am Ende, boah, also da lag eine Stimmung auf dieser Tribüne während diesem Spiel. Da haben wirklich alle haben daran geglaubt. Und das war einfach schön zu sehen. Und am Ende kann man ganz klar sagen, hat uns dann eine 17-jährige Quarterback mit einem kranken Drive dann da ein bisschen die Tour vermasselt, dem Heimteam.
Ja, aber dafür sind die Amis eben auch eines der Top-Teams. Ich habe auch ein bisschen gehofft, dass die 17-Jährige aus irgendeinem Grund es schafft oder nicht schafft, mit der Erfahrung da durchzukommen. Aber in dem Falle, ja, steht die da nicht umsonst. Ich denke, das ist einfach eine krasse Leistung und das muss man hinnehmen. Aber es ist so, die Deutschen haben krass performt. Ihr habt jetzt viel über die Damen gesprochen. Ich würde dann einfach bei den Herren mal weitermachen. Wie der Knackpunkt ist. Ich meine, da war es ein bisschen anders. Das erste Spiel lief erstaunlich gut. Sicherlich hatte der Quarterback der Mexikaner extrem Probleme mit Ramon. Ich denke, da können wir drüber sprechen, dass der ihm sehr viel Stress gemacht hat. Zwei Safeties ständig unter Druck. Also da hat er das Spiel, glaube ich, oder die Defense allein in dem Fall ein bisschen ins Spiel gezogen. Das war wirklich krass. Da kam sie gar nicht mit zurecht. Dann auch die deutsche Mannschaft in der Offense hat eigentlich das sehr methodisch gemacht. Mir hat das gut gefallen. Es war nicht so das, was man früher gesehen hat, dass man nur tiefe Bomben wirft. Und da war wirklich was drin. Dass sie das am Ende verlieren hat, ist ärgerlich, aber da war ich sehr zuversichtlich, weil auch dann gerade es abends gegen die Schweiz so weiterging, die Offense geballt hat, die Defense geballt hat, die Schweiz ein starkes Turnier gespielt hat. Die waren wirklich gut. Also ich weiß, die waren am Ende Neunter oder Zehnter. Das spiegelt nicht deren Niveau wider. Die hatten tatsächlich einfach das Pech, zwei sehr starke Mannschaften dann in der Vorrunde, zumindest zu der Form zu erwischen, haben sich da wirklich extrem gut verkauft. Und da muss ich sagen, sehr, sehr starker Start in das Turnier. Sicherlich mit dem kleinen Down-Faktor, dass Benny sich wohl gleich beim ersten Spiel am Knie verletzt hat. Es sah dann erstmal so aus, als wäre es nicht so schlimm. Er ist ja dann wiedergekommen, hat auch gegen die Schweiz. Man hat gesehen, dass es ihn belastet hat, aber es war nicht ein so großer Faktor. Ich fand auch die Entscheidung, Philipp am Freitag dann spielen zu lassen gegen Brasilien super, ganz unabhängig von der Verletzung. Einfach, das hat Nils auch im Kommentar gesagt, du willst einen Quarterback, der im Spiel ist, du willst ihn für die Double Options. Er hat ja auch viele Spielanteile außerhalb von diesem Starting-Job bekommen. Er hat ein gutes Spiel gemacht, wobei man gesehen hat, dass Benny schon nicht so gut auf den Beinen war. Und gegen Italien, muss man sagen, hat man es krass gesehen. Er war sehr viel weniger mobil, er hat kaum das Bein belastet. Ich würde nicht sagen, dass das der alleinige Faktor war, dass sie dann verloren haben. Aber ich glaube, Der Knackpunkt war es trotzdem, weil sie mit dieser veränderten Ausgangslage nicht zurechtgekommen sind. Also sie konnten dann die Anpassungen nicht machen. Das taktisch umzustellen, entweder komplett auf Philipp zu gehen, die Double Option noch mehr zu spielen, um Benny aus diesen ganzen Evade-Moves gegen die Blitzer rauszunehmen und sie dann tatsächlich auch wieder in diese Deep Shots reingefallen sind. Also für mich der entscheidende Punkt im Spiel gegen Italien war die Entscheidung, beim vierten Versuch auf Malik zu werfen. Nicht, dass das die falsche Entscheidung war. Ich glaube, Malik hatte auch den Step. Aber bei diesem vierten Versuch wird er überworfen. Italien kriegt den Ball, geht auf zwei Touchdowns weg oder auf zwei Scores und dann war das Spiel eigentlich durch. Und das war sehr schade. Und dann, ja, war es ein bisschen unglückliche Situation, ein bisschen Rückfall in alte Muster. Und ja, das war so ein bisschen schade, dass da dann, also zumindest aus meiner Sicht, man sich aus dieser Situation nicht mehr ganz befreien konnte.
Ja, die Italiener haben generell in diesem Spiel, glaube ich, super, super gut gespielt. Ich würde auch sagen, bei der deutschen Nationalmannschaft, die Offense hast du gerade ganz gut analysiert. Zur Defense, sie haben sich hier, glaube ich, richtig gut verkauft. Sie haben in der ganzen Saison gesagt, hey, wir stellen uns jetzt mal als eine Confidence-Defense hin. Wir stellen uns hin als eine Defense, die sich traut, fast jeden Gegner in oder quasi jeden Gegner im 1 gegen 1 zu spielen. Sie haben super viel Man-Coverage gespielt. Sie haben sind dann in den richtigen Momenten, was ich fast noch ein bisschen manchmal mehr eingestreut hätte, um vielleicht den Gegner hier so ein wenig zu, nicht zu verwirren, aber einen Mix aus Zone und Mann, um dann quasi irgendwelche Würfe zu forcen, weil der Quarterback denkt, er hat eine Man-Coverage vor sich, die ist dann letztendlich aber nicht. Sie haben dann aber auch bei tieferen Versuchen und da, wo es nötig war, dann auch gut auf Zone geswitcht. Sie haben, da waren auf Double QB eigentlich in oft sehr gut vorbereitet. Dennoch gab es pro Drive immer manchmal oft noch diesen einen Spieler, der dann manchmal ein bisschen frei war, wo sie das, glaube ich, dann ja nicht ganz, ganz aware waren, was hinter ihnen passiert. Da kann man, glaube ich, auch ja, Sachen ansprechen, die bei den Damen, bei den Herren gleich falsch waren. Wenn Double QB ist und der steht vor dir, dann läufst du nicht einfach blind auf den rauf, wenn es in deinem Play-Call drin steht, weil das ist einfach oft passiert und dann kriegst du so einen 3, 4, 5, 6 Yard Lob-Pass über dich drüber geschmissen. Ja, solche Sachen zum Beispiel. Aber ansonsten fand ich auch das von unserer Defense super gut gespielt. Und das, weil wir hatten ja zwei sehr, sehr junge Leute dabei. Junior, der noch nicht lange im Flag dabei ist, deswegen kann man den auch als eher einen der Neueren spielen. Und so ein richtiger Veteran in der Defense war ja dann letztendlich nur Mo, der die Defense auch ja, emotional und auch als Captain geführt hat.
Genau,
Ja.
also ich, ja,
Ja,
bitte.
genau. Ich wollte auch sagen, ich fand, das war aber auch sehr stark und vor allem sehr promising für die Zukunft. Gerade mit Kuhle, der super gespielt hat und jung ist, mit Ramon, der das erste große Turnier als Blitz gespielt hat und abgerissen hat. Auch mit einem Junior, der immer besser wurde, auch über die ganze Saison, wir haben es ja auch bei den Spatzen gesehen, Lasse, und einem Luca Bultmann und Moritz Apfel, die ja da die erfahrensten waren. Also da habe ich echt große Hoffnung für unsere Defense für die nächsten zwei bis mehr Jahre.
Genau, dann würde ich sagen, wir können zusammenfassen, die Deutschen haben einen Weg eingeschlagen, der sicherlich der richtige ist. Man hat Verbesserungen gesehen, die Damen konnten es besser abrufen als die Herren, aber auch gerade Richtung Olympia würde ich sagen, dass bei den Damen noch mehr, wie gesagt, als bei den Herren, aber bei beiden die Chancen noch nicht weg sind. Top 6 ist in Reichweite, um das mal so zu formulieren. Auch wenn man sich da noch ein Tickchen strecken muss, aber ich glaube, ganz verabschieden von den Träumen ist man es noch nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Bei den Damen zum Beispiel noch, wenn der Saskia Düse jetzt noch Flag spielen würde, die hat so schon tolle Reads gemacht, tolle Bälle geworfen. Wenn die jetzt noch das nicht nur in den Nazio-Camps macht, wo sie es natürlich gut gemacht und sie hat gut gespielt, wenn sie das jetzt noch im Flag, in dem Liga-Alltag oder so noch mehr machen würde oder so, dann wären da auch noch ein, zwei Sachen natürlicher. Wenn Nora diese Rolle als Secondhand weiter so gut annimmt, wie sie es macht. Sie ist ja auch dann Routen gelaufen, hat auch ein paar Catches gemacht. Manchmal fand ich die Entscheidung bei vierten Versuchen dann auf sie bei einer tiefen Route zu gehen, bisschen fragwürdig. Aber gut, da haben sie ihr anscheinend sehr gut vertraut. Also da sehe ich auch noch nichts durch. Und als Zweiter in Europa wären wir ja grundsätzlich schon mal in einem Rahmen, wo es weitergehen würde, der Traum von Olympia.
Das stimmt. Dann würde ich sagen, zoomen wir ein bisschen raus. Wir haben jetzt viel über die Deutschen gesprochen. Gucken wir mal auf die Teams an sich. Welche Nation, welches Team hat eure Erwartungen übertroffen, hat unsere Preview komplett gecrashed? Auf die Previews können wir, denke ich, am Ende auch noch kurz schauen. Ich denke, ich würde jetzt mal einfach, wir haben darüber gesprochen, reinwerfen. Amerikanisch Samoa hatte ich natürlich ganz unten in der Liste. Wie die gespielt haben, war natürlich sehr erfrischend, sehr cool, so eine Nation zu sehen. Die haben mich natürlich extrem überrascht, sehr positiv. Am Ende sind sie Siebte geworden. Nee, Quatsch. Nee, sind sie im Spielplatz 5 gewesen. Ich weiß nicht, Fünfte oder Sechste geworden. Richtig starke Performance. Ich meine, natürlich mit viel amerikanischer Unterstützung. Es wurde ja gesagt, dass das schlussendlich Amerikaner sind, die in amerikanisch Samoa wohnen.
Na, die wohnen da
Da
auch nicht.
sicherlich.
Die haben nur den Pass.
Oder den Pass haben. Die haben sicherlich viel Ausbildung in den Colleges, sind da sehr, sehr athletisch, hatten zwei Quarterbacks, die den Ball zu ihnen werfen konnten. Also die haben Spaß gemacht, sind für mich eine absolut positive Überraschung bei den Herren.
Der eine Quarterback, Paulia Tagovailoa, ist ja der Bruder von Tua Tagovailoa. Fand ich auch sehr lustig, dass der seinen Weg zum Flag Football gefunden hat. Aber ja, kann ich euch nur zustimmen, wirklich. Die Überraschung des Turniers in positivem Sinne hier werden am Ende Fünfter, gewinnen im Spielplatz 5 gegen Japan 48-38, also wirklich starke,
Sehr
starke
gutes Spiel.
Leistung. Ja,
Hast du
Olli?
aber tatsächlich schon meine zweite Überraschung bei den Herren? Japan, dass sie gut sind, wussten wir, aber wie die gespielt haben, die hatten die Amerikaner am Rand einer Niederlage,
Absolut.
werden Sechster, auch sehr, sehr erfrischend. Es macht unfassbar viel Spaß, deren Spielweise zu sehen. Also das für mich eigentlich die zwei positiven Überraschungen bei der WM, die ich
Ja,
auch so nicht auf dem Zettel hatte. Also.
wenn wir auf positive Überraschungen gehen, dann stimme ich dir da vollkommen zu.
Die Negativen kommen gleich noch. Wir
Genau,
werden es
ja,
eher, wir fangen
okay.
mal positiv
Dann
an, genau, ja.
positiv muss man bei den Damen Deutschland, aber da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Vielleicht ist es nicht eine positive Überraschung, aber die haben geballt. Die Chinesinnen werden Neunte bei den Damen, was glaube ich auch eine Nation ist, die wir ja, langfristig auf die Rechnung halten. Ich glaube, jetzt für dieses Jahr hatten wir sie recht ganz gut eingeschätzt. Sie kommen aus der Gruppenphase nicht raus. Es fehlt noch ein bisschen an Know-how, ein bisschen an Erfahrung. Aber auch die werden sich ja, es sind Chinesen, sie werden sich diese WM akribisch anschauen, werden schauen, was klappt auf der Weltbühne beim Damen, was klappt auch mit den Frauen, die wir zur Verfügung haben, von der Athletik, von der Physis her. Ja, deswegen würde ich sagen, auch wenn sie Neunter geworden sind, für mich trotzdem ein positives Geschehen. Dass die Japan Damen, aber gut, negativ haben wir gesagt, machen wir gleich. Das würde ich sagen,
Genau,
waren so meine
ich würde
Überraschungen.
mit positiv noch weitermachen. Ist bei den Damen die Kanadier. Ich meine, wir wissen, dass
Absolut.
Kanada ein unfassbares Flag-Football-Programm hat. Ich hatte im Vorfeld bei den Männern schon über sie gesprochen. Es war relativ klar, dass die ein gutes Ergebnis machen, dass die am Ende Weltmeister werden. Das ist für mich schon eine Überraschung, dass die das durchziehen. Vor Mexiko stehen, vor Amerika stehen, hätte ich so nicht erwartet. Also für mich auch dann dieses Top-Ergebnis eine Überraschung, aber nicht, dass Kanada gut ist.
Ja, also spätestens seit dem Viertelfinale gegen Österreich, wo sie die Österreicherinnen zerstört haben, muss man einfach so sagen, war mir klar, Kanada wird hier ganz weit gehen. Gegen Mexiko auch im Halbfinale 20-6 nichts anbrennen lassen und dann natürlich ein überragendes Finale. Ich fand es fast schade, dass der letzte Wurf von den Amerikanerinnen nicht gefangen wurde. Ich hätte super gern noch mal eine Overtime gesehen, wenn sie da. Ich weiß nicht, was meint ihr, wären sie für zwei gegangen, wenn sie da das Fourth Down verwandelt hätten oder für den Tie?
Die wären für zwei gegangen.
Meinst du? Ja.
Ja.
Das
Also.
ist, ja, die Kanadierin, also wirklich ganz, ganz toll. Ich muss auch, glaube ich, sagen, dass alle in diesem Stadion für Kanada waren, zumindest die Leute, die um mich herum saßen. Ja, und man muss, finde ich, auch so ein bisschen sagen, es war. Nicht, vielleicht ist nicht David gegen Goliath, es war jetzt nicht irgendeine ganz, ganz kleine Nation, aber die USA, da kenne ich persönlich jeden Namen bei den Damen, die da auf dem Feld steht. Also ich kenne die alle, ich kenne die von Instagram, von irgendwie Verdenken, von Kanada, die Namen habe ich mir im Vorfeld auf diese WM, weil es mich interessiert hat, angeschaut hat. Das sind aber irgendwie keine, also das sind keine Superstars so in dem Sinne und deswegen war das schon, ja, in gewisser Art und Weise, ja, spannend zu sehen, dass die Kanadierinnen da so krank raushauen, auch ja, einfach ganz toll gespielt haben. Gerade die Defense von Kanada, wirklich herzlichen Glückwunsch. Ich werde sie mir ganz, ganz toll anschauen und versuchen, ihre Reads nachzuvollziehen und vielleicht irgendwie was in die Richtung auch dann meinen Damen irgendwie mit auf den Weg zu sehen, was die da besonders richtig gemacht haben. Ich habe sie mir bis jetzt nur aus Entertainment-Sicht angeschaut, noch nicht aus taktischer Sicht. Aber die Defense muss ganz viel richtig gemacht haben, weil sie haben die ganz, ganz Großen des Damen Flag Footballs auf ganz, ganz wenig Punkten gehalten.
Genau. Dann springen wir jetzt zu der negativen Seite, zur Enttäuschung. Ich würde bei den Männern anfangen, weil es für mich unfassbar einfach war, da jemanden zu finden. Dass Österreich sicherlich einen schweren Gegner hatte, nicht den einfachsten Weg, das kann man im Nachgang auf jeden Fall so sehen, dass der Vize-Weltmeister 15. wird, damit Letzter, weil Nigeria ja nicht am Start war, ist eine krasse Enttäuschung. Also da war ich schon fast geschockt. Auch wie sie teilweise chancenlos in Spielen waren, das war
Ja,
schon eine krasse Überraschung.
direkt meine Frage zu, gab es da irgendeine Verletzung oder irgendwas, was da Impact hatte? Ich habe es nicht ganz mitbekommen, nur am Rande.
Ja, sie haben ein bisschen erzählt, dass ein paar Verletzungen nicht da waren. Zum Beispiel der Quarterback von den Klosterneuburg Indians. Ich habe seinen Namen gerade vergessen.
Der Jüngere, ja,
Ja,
genau.
Jüngere, ja.
Der
Das
hat
hat.
natürlich gefehlt. Da haben alle gemeint, der wäre sicher dabei gewesen. Der war verletzt. Dennoch, ja, bist du bei so einer WM mit einem 12er-Kader und die alle 12 waren fit. Und die haben einen Niklas Washuber dabei. Die haben einen der beiden Wolfsbrüder
Felix.
noch. Oh Gott, was habe ich gesagt?
Niklas.
Oh, Felix Washuber heißt er natürlich. Also, das ist ein Team, was bei so einer WM so nicht abschneiden darf. Es ist ein bisschen schwierig von der Ausgangslage her, weil du nur ein Gruppenspiel, also weil du ein Gruppenspiel weniger hast und deswegen auch quasi weniger Chancen, was zu tun. Und dann hast du noch Kanada und Japan in der Gruppe. Deswegen, dass sie in der Gruppe rausfallen, das finde ich gar nicht die Enttäuschung, sondern das, was da danach so ein bisschen passiert ist.
Ja, und auch wie. Also ich fand, das Spiel gegen Kanada kannst du verlieren. Kanada ist eines der besten Teams, aber es war wirklich ein Klassenunterschied. Und das hat mich überrascht. Einfach der Abstand, der zumindest bei diesem Turnier rüberkam, das hätte ich so nicht erwartet. Genau. Das war auf jeden Fall die größte Enttäuschung, die ich bei den Herren hatte. Tatsächlich, abseits davon, fällt es mir ein bisschen schwer, eine klare Enttäuschung zu definieren, weil die Spiele, und das sehe ich sehr positiv, auf sehr, sehr engem Niveau waren. Also ich finde, ich meine, wenn man es jetzt anguckt, Israel als 11., Australien als 12., Schweiz als 10., das sind vielleicht Ergebnisse, mit denen sie nicht zufrieden sind. Aber ich finde, die haben gut gespielt. Also du kannst vielen keinen Vorwurf machen. Die haben halt dann am Ende das Spiel verloren und an einem anderen Tag gewinnen sie das und dann sind sie Siebter. Also deswegen würde ich sagen, kannst du von den Ergebnissen her natürlich sagen, dass Australien, Israel, auch Großbritannien mit den Platzierungen in den Reihen nicht zufrieden ist. Aber ich fand, sie haben gut ausgesehen.
Das einzige, Großbritannien war ich ein bisschen enttäuscht von, muss ich
Ja,
sagen.
sehe ich auch so.
Die haben nämlich nicht wirklich mithalten können, muss man einfach sagen, zumindest in der Gruppe. Da hätte ich gedacht, dass sie es spannender machen und dass sie tatsächlich mit Frankreich und mit Panama um einfach den Grupp, also um zumindest das Viertelfinale spielen können.
Ja, vor
Aber
allen Dingen, weil es auch spannend ist, weil Tanguy Lominé ist, glaube ich, Touchdown-Leader geworden der WM oder so.
der hat auch krass
Der
gespielt.
war wirklich wieder geisteskrank.
Ja,
Aber
es war ja
gerade auch
auch.
die Defense von Frankreich war ein bisschen
Genau,
mau.
jetzt sind wir zu Frankreich gesprungen, bei
Ah,
beiden,
Großbritannien meine ich, sorry.
Großbritannien und Frankreich. Hatten neue Quarterbacks, weil in Großbritannien war Charlie Williams nicht mehr da, sondern ich glaube Cotterill oder Botterill, ich weiß nicht, wie er genau hieß. Bei Frankreich war jetzt Damien Sabatino, der oft zweite Hand gespielt hat, dabei und nicht mehr Anthony Rekien. Und das hast du gemerkt, dir hat nicht die Qualität, sondern die Erfahrung gefehlt. Die klatschen es bei beiden Teams. Und da muss ich eine Sache noch hervorheben, die für mich auch zu den Enttäuschungen gehört. Nämlich, Lasse, wir haben gestern drüber gesprochen, im Spiel Frankreich gegen Panama, was hier dann am Ende das entscheidende Spiel ums Viertelfinale war, hat Frankreich in der Two-Minute-Warning einfach sehr, sehr viel Zeit verloren, dadurch, dass der Ball langsam gespottet wurde, das Spiel nicht schnell gemacht wurde. Und dadurch wurde ihnen tatsächlich, das sage ich jetzt ganz hart, die Chance geklaut, hier nochmal ranzukommen. Gegen Panama. Und das bringt mich zu einer weiteren Enttäuschung. Und Lasse, da kannst du mehr zu sagen. Und zwar, die Ref-Qualität fand ich leider nicht gut genug.
Ja, also wir machen das jetzt einmal ganz kurz, handeln wir das ab. die Ref-Qualität war einer Weltmeisterschaft im Flag Football nicht würdig. Wir haben bei den Finals in Deutschland eine bessere Ref-Qualität gesehen. Wir haben im Spiel Deutschland gegen Mexiko fängt Mo Apfel einen Pick. Der Field Judge stellt sich an den Spot, zeigt die Spielrichtung an. Der Whitehead hat seine Flagge für illegal Forward Pass und fragt niemanden oder irgendwie irgendwas, geht 5 Yards zurück und zeigt Loss of Down an. Diese Strafe kann man ablehnen und musst du ablehnen. Da musst du normalerweise das Team überhaupt nicht fragen. Er hätte das Team aber auf jeden Fall fragen müssen. Dass sich dann auch keiner von den deutschen Coaches darüber echauffiert, ist schade, weil auf der Tribüne hat man das sehr, sehr schnell gemerkt. Vor allen Dingen, als dann die Strafe nach hinten ging und nicht nach vorne. Ja, auch bei den Deutschland-Damen in Italien kriegt ihr einen Sidesnap und läuft einfach über die Line of Scrimmage. Nur weil sie einen Endround und einen Sidesnap bekommt, heißt das noch lange nicht, dass sie laufen darf als erste Hand. Solche Sachen wurden oft nicht gesehen. Die Graph-Qualität war, und das sagen wir jetzt einmal so, war nicht gut genug. Fertig aus. Das ist nicht das Beste, was wir auf der Welt an Flag Football Schiedsrichtern haben. Und ob man dann sich überlegt, mehr Schiedsrichter aus einem Land mitzunehmen oder die Parität zu 100% aufzulösen, weiß nicht, was man da machen kann. Das war nicht gut genug. Und das, jetzt ist das Thema auch abgeschlossen. Ich fand, ja, ich weiß nicht genau, wie das Spiel entschieden hat, aber ich glaube, da wäre einfach mehr möglich gewesen auf der Position der Refs.
Genau, dann würde ich sagen, wenn wir das kurz abgehandelt hatten, ein bisschen negativ waren. Es ist immer schwierig, bei so vielen Spielen, bei so vielen Spielern das festzumachen. Nichtsdestotrotz finde ich, auch weil es eine MVP-Wahl gab, gibt es für euch Spieler, die besonders in Erscheinung getreten werden. Ich meine das jetzt gar nicht als MVP zu sagen, wer war jetzt der beste Spieler des Turniers, sondern es gibt ja einfach Leute, die einem besonders in Erinnerung geblieben sind, die besonders aufgefallen sind auf dem Feld, positiv, nicht negativ, meine ich natürlich, die so für euch ein bisschen die MVPs waren. Ihr dürft da gerne mehrere sagen, ihr müsst euch nicht auf einen festlegen, aber dass man nochmal über ein paar Individualleistungen gesprochen hat.
Okay, ich fange jetzt einfach mal an mit keinem Hot Take, aber wir haben dieses Jahr ein bisschen erwartet, dass vielleicht seine Rolle nicht mehr so krank sein will, dass mal liegt, dass der Ben vielleicht mehr machen, aber Fabian Achenbach, gerade in dem Spiel, wo er zum Beispiel nur auf 4. Versuchen reingekommen ist oder immer den Ball gefangen hat und auch die Gegner wussten, dass der Ball jetzt gleich zu ihm kommt und sie haben ihn trotzdem nicht verteidigt bekommen, Fabian Achenbach hat für mich immer noch gezeigt, dass das einfach krass ist. Also, es gibt nichts anderes zu sagen. Der hat wirklich für mich wieder grandios gespielt. Er hat in der Defense nicht spielen müssen, weil da unsere 4 DBs durchspielen haben können. Er hat aber in der Offense wieder einen super Job gemacht, fand ich.
Ja, absolut. Kann man auf jeden Fall hervorheben. Wen ich hervorheben möchte, weil ich ihn auch zum ersten Mal schon habe spielen sehen, ist der Quarterback von Kanada, der also vom Eye-Test, sagt man ja, für mich den stärksten Arm der WM hatte, weil, wenn ihr euch vorstellt, ihr kennt alle Benny Kleber, wie er an seiner eigenen Goal-Line steht und den Ball in die andere Endzone hieft, aber der holt aus, der wirft es aus dem Körper auch mit raus. Der Quarterback von Kanada, der steht an seiner eigenen Goal-Line, fast schon squared, liest, bewegt sich kein Zentimeter, der Blitz kommt an und in dem Moment, wo der Blitz zur Flagge geht, haut er einfach einen Wurf raus, der in einem Zip 50 Yards weit fliegt. Also das fand ich tatsächlich mega beeindruckend, auch wie er tight Windows getroffen hat, seinen Receivern vertraut hat. Kanada hier natürlich auch dank ihm auf Platz 3 und damit die Olympiateilnahme gesichert. Also das war für mich tatsächlich der vom Augentest her der stärkste Quarterback.
Michael O'Connor heißt er. Ja, saustark gespielt.
Absolut, hätte ich auch mit auf meiner Liste gehabt. Wer mir sehr positiv aufgefallen ist als Spieler, den ich auch so zwar vom Namen her kannte, aber der eine sehr, sehr große Rolle hatte, gerade in den entscheidenden Spielen war, ich meine, die Offense von Italien war generell extrem stark. Die sind mit einer Leichtigkeit übers Feld gelaufen. Da müssen wir über Luke Sirard gar nicht sprechen. Das ist ein Wahnsinns-Quarterback. Aber Vinny Papale hat für mich auch unfassbar stark gespielt. Finale ausgeklammert, das war nicht ganz so stark, aber alles bis dahin fand ich war, es traut man ihm manchmal gar nicht so zu, er sieht ein bisschen bullig da auf dem Feld auf, aber wie er die Routen läuft, wie er die Bälle fängt, extrem wichtiger Spieler, sehr, sehr stark gewesen, also der ist auf jeden Fall mehr als einmal nicht nur genannt worden, sondern auch aufgefallen auf dem Feld.
Ja, spielerisch, kann ich dir vollkommen ich jetzt zustimmen. Wenn wir auch nochmal zu den Damen gehen, auch eine Sarah Parker, Quarterback von Kanada, die unscheinbar aussieht, die auch, ja, tatsächlich dann so dieses klassische Pocket-Passing-Quarterback ein wenig dann auch gezeigt hat, auch in eine moderne Offense. aber die Bälle geworfen hat und vor allen Dingen nicht nur, weil sie irgendwie, also sie hat die Bälle richtig angebracht, aber die Reads, die sie genommen hat, waren einfach richtig. Das waren, also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Die hat, ich habe keine Interception von ihr gesehen, ich habe aber auch nicht alle Spiele von ihr gesehen. Auch im Finale war es auf jeden Fall keine Interception, glaube ich, oder? Ja, also die hat für mich auch einen tollen Job gemacht. Aber es gab auch noch ein, zwei Receiverinnen, ich kann aber gerade den Namen nicht, von Kanada, die für mich auch einen tollen Job gemacht haben. Nicht nur, weil sie athletisch gut waren, sondern weil sie auch mit einer Smartness gespielt haben. Die haben Routen im richtigen Moment abgehuckt. Die haben Routen, also zumindest, ich weiß nicht, ob da ein Hook wirklich ein Pfeife hat, in Hook, ob der da immer genauso drin steht, aber die haben sind einfach nicht auf irgendwelche Gegenspielerinnen mit Absicht draufgelaufen, nur weil es im Playbook so drin stand. Die waren gut aufeinander abgestimmt. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen.
Auf jeden Fall. Ich würde jetzt noch mal ein paar Statistiken. Ich habe, also wir haben ja entdeckt, das fand ich auch sehr cool, dass es jetzt Statistiken beim Flag Football gibt. Da über ein paar sprechen, die jetzt vielleicht nicht so in den entscheidenden Spielen vorne waren. Aber wenn man jetzt sagt, nach Gesamtyards war zum Beispiel Farkas, der Quarterback von Israel, der, wo die meisten Passing Yards geworfen hat, der sicherlich da die Bälle sehr, sehr gut verteilt hat. Wir haben über Tanguy Lomine gesprochen, der bei den Männern der Touchdown-Leader war. Ich persönlich habe die Liste mir angeschaut, weil manchmal erinnert man sich ja auch nicht ganz so an die Spieler, sind die zwei neuen Receiver, die, glaube ich, letztes Jahr oder vor 2 Jahren bei den Schweizern noch nicht dabei waren. Nolan O'Leary und Leandro Valti, die beide auch sehr, sehr stark gespielt haben, sehr viele Touchdowns gemacht haben. Die zwei sind mir auch aufgefallen, insbesondere eben, weil ich sie vorher noch nicht kannte. Fallen natürlich hier auch in der ganzen Statistik auf. Und bei den Damen müssen wir drüber sprechen. Beim Final Six ist sie schon aufgefallen. Die USA hat sie auch ein unfassbares Spiel gemacht. Ich fand, nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat Carla Turner auch hier richtig gezeigt, dass sie auf dem absoluten Niveau auch Plays machen kann.
Ja, kann ich dir vollkommen zustimmen. Ich finde auch die Statistik, man kann die auf ifa.play.sport kann man sich das alles mal anschauen. Ganz witzig ist zum Beispiel, dass Fabian Achenbach die Defensive Back-Statistik anführt, weil er halt als DB aufgeführt ist. Deswegen führt er mit wie viele Touchdowns hat er gemacht? Mit 10 Touchdowns die DB-Statistik an. Vielleicht ein bisschen frech.
Also, Ich wollte nur sagen, weil ich es jetzt gerade habe, wen wir natürlich nennen wollen. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Ramon Seifert führt die Sack-Statistik an, die Safety-Statistik an. Den muss man natürlich an der Stelle auch nennen, als deutschen Spieler, der hier quasi
absolut, also
am Top of Leaderboard steht.
Ramon, ich meine, ich muss zugeben, ich habe bei den anderen Teams nicht so stark auf die Blitze geachtet, aber allein von dem, was man gesehen hat, von den Stats und vom Impact aufs Spiel, ist es, glaube ich, kein Hot Take zu sagen, dass Ramon wahrscheinlich der beste Blitzer der WM war oder zumindest der mit dem meisten Impact. Vor allem auch, wie die Deutschen gegen WQB-Plays verteidigt haben, dann auch mit Ramon im Zusammenspiel mit vor allem Luca Hultmann und Moritz Apfel, war einfach wirklich stark. Da kann man dann sagen, natürlich schade aus Spatzensicht, da Sebbe, unser Blitzer, ja für Ramon gecuttet wurde. Aber am Ende hat Ramon wirklich einen Unterschied gemacht und sich damit seinen Platz sowas von verdient.
Absolut. Genau. So, dann sind wir hier bei meinen Protagonisten und Teams auch am Ende. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen auf die emotionalen Momente, beziehungsweise auf das Finale, nicht das Finale in sich, sondern auf die letzten Dinge ein bezüglich WM. Ich meine, die Weltmeisterschaft, wie sie ausgegangen ist, werden die meisten wissen. Wir haben es jetzt sicherlich auch in dem einen oder anderen schon oder in einem anderen Satz schon gesagt. Bei den Herren auf jeden Fall holen sich die Amerikaner ihren 6. Titel. Muss ich sagen, würde jetzt wahrscheinlich jeder sagen, ja, war doch klar, easy, keine Überraschung. Wie sie dahin gekommen sind, fand ich schon überraschend. Sie waren so verwundbar wie noch nie, ausgenommen vielleicht vom Finale. Am Ende setzt sich aber da vielleicht dann doch die individuelle Klasse durch. Und sie holen sich den Titel. Kanada als Dritter war ja mein zweiter Pick, zeigt auf jeden Fall, dass sie voll vorne mit dabei sind, sehr, sehr stark. Italien zeigt, dass Europa auf jeden Fall sich nicht verstecken muss im Flag Football, fand ich grandios, wie sie zumindest vor allem offensiv gespielt haben und auch die Mexikaner haben gezeigt, dass sie mithalten können, wobei ich das Gefühl hatte, die hatten so einen kleinen sie haben sich manchmal ein bisschen reinkämpfen müssen. Das war manchmal nicht ganz so leicht, wie es bei den anderen Teams aussah. Aber das waren so die Top-4-Teams bei den Herren. Bei den Damen haben wir über Kanada gesprochen. Etwas überraschend. Erster schlagen die USA, die wirklich stark aufgespielt hat mit ihren jungen Leuten. Vor eben, jetzt muss ich mal, Mexiko holt sich Platz 3, die Olympia-Quali. Und die Europäer werden von den Britinnen auf Platz 4 vertreten. Ja, auch hier denke ich, keine große Überraschung, wie es am Ende ausgeht, aber das ja, vergleichbare Niveau wirklich sehr, sehr cool.
Ja, also was ich von den Emotionen her auch wirklich sehr cool fand, war, dass durch diese Olympia-Qualifikation, die an dieser WM hing, das Level an Fight und Commitment und vor allem dann auch an Stakes in den Spielen um Platz 3 sowas von hochgesetzt wurde. Also die Spiele um Platz 3 waren beide überragend, waren wahrscheinlich mit die spannendsten Spiele des ganzen Turniers und am Ende hattest du dann die kanadischen Männer, wo du wirklich gesehen hast, wie sehr sie sich gefreut haben, wie viel von ihnen abgefallen ist, mit einem überragenden Drive in der Overtime und dann natürlich dem Pick im Drive von Mexiko, um zu antworten, direkt auf dem ersten Play. Da war so viel Emotion da, das fand ich wirklich krass. Das gleiche natürlich auch für die mexikanischen Frauen, die sich damit so ein bisschen gerettet haben, war natürlich auch der dritte Platz, das ist eigentlich zu wenig. Aber, und das fand ich am krassesten tatsächlich, die italienischen Männer, du hast Vinnie Papale schon vorgehoben, als sie im Halbfinale den Game-Winning-Touchdown gemacht haben, wo dann klar war, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir auch abknien, egal was passiert, wir haben gewonnen, wir haben die Olympia-Qualifikation, weil wir jetzt im Finale stehen. Da hast du dieses Unglauben in den Augen gesehen und auch die Freude des ganzen Teams. Und das für mich war so ein richtig cooler Boost. Diese Zusatzbelohnung bei der WM hat dadurch nochmal alle einfach nach ein ganzes Level nach oben gesetzt.
Ich fand es auch cool, dass sie diese Tickets hatten. Also das ist
Ja.
quasi auch so ein bisschen, du hast einen Preis dafür bekommen. Das haben sie so zelebriert, wie es sein muss. Fand ich auch sehr, sehr, sehr cool. Hat die Stimmung nach oben gebracht, Gänsehautmomente geschaffen. Generell diese Emotionen, die da waren, waren groß Richtung Finale. Die Coverage haben wir übersprochen, sind natürlich hinten raus, die Qualität nach oben gegangen. Das haben sie ja zelebriert. Und ich fand, das war aber auch gut so. Das war richtig so, dass es zu einem wirklich grandiosen Abschluss gekommen ist. Und ich glaube, als Gesamtfazit können wir sagen, die WM war ein voller Erfolg, kann man so sagen. Kleinigkeiten, also jetzt mal als Event, gibt es immer, die man kritisieren kann, aber ich glaube, es war ein Flag Football Fest und wir können uns auf alles freuen, was da noch so kommt.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, wir haben jetzt sicherlich noch ein paar Kleinigkeiten vergessen, die man jetzt hier hätte sicherlich noch erwähnen müssen, wenn man auf diese WM schaut. Ich glaube auch, wir haben da jetzt super viel nochmal Zeit, alle mal nachzuschauen. Es ist auch, glaube ich, dass wir aus Deutschland aus diesem Event was lernen sollten. Wir sollten uns alle mal Spiele von allen möglichen Nationalmannschaften anschauen. Es war einfach Flag Football auf ganz tollem Niveau. Und ich glaube auch, dass man da langfristig daraus lernen kann, wenn man sich die Spiele anschaut. Man muss ja nicht immer nur aus Coaches-Brille anschauen, aber Flag Football wird auch einfach viel gelernt, indem man sich den Sport anschaut, schaut, was passiert, was können andere Teams machen, was machen gewisse Teams in gewissen Situationen und diese Sachen. Es war ein unfassbar tolles Event. Und ja, auch nochmal zum Abschluss, glaube ich, will ich nochmal sagen, dass, glaube ich, beide in unseren Nationalmannschaften können wir, glaube ich, Danke sagen, allen Spielenden, auch dem ganzen Coaching-Staff und so allen Leuten, dass die da, ja, die Heim-WM so gemacht haben. Ich glaube, sie haben so ein bisschen die Bühne bekommen, die sie verdient haben, gerade die Deutschen bei einer Heim-WM, weil da waren wirklich super viele Leute, die sich ja ihre Stimme weggeschrien haben auf den Tribünen für das deutsche Team. Dass da wirklich die ganze DFL vereint dann da war für mich auch einfach so ein ja, Zusammengehörigkeitsgefühl gemacht, weil man ja in der DFL dann doch manchmal gegeneinander spielt und dann nicht ganz für den Gegner rootet. So war das jetzt echt schön mit voller Herzblut. Alle anfeiern zu können, war ein wunderschönes Erlebnis.
Ja, ich glaube, dann beenden wir unseren kleinen WM-Talk und freuen uns jetzt auf alles, was noch ansteht. Die Saison ist noch lang, auch wenn die nationalen Ligen sich dem Ende neigen. Wir haben da einiges, was noch kommt und da werden wir euch weiterhin auf dem Laufenden halten. Deswegen bis zum nächsten Mal.